Donau 3 FM. Matzes Plattenküche mit Matze Iring.
Ich freue mich auf Produzent und DJ Alex Christensen. Erstmal hallo und servus, Alex.
Hallo Matze, ich freue mich auch sehr. Schön, dass ich da sein darf.
Lange nicht gesehen, mein Lieber. Du schaust gut aus.
Du auch. Frisch geföhnt und frisch rasiert. So muss das sein.
Für die Sendung. Ja, ich freue mich, dass wir heute endlich mal wieder zusammen sind und dass wir sprechen können. Es ist doch viel passiert mit deinen tollen Projekten, die du hast, und darüber sprechen wir heute.
Ja, herrlich, sehr gut.
Er ist einer der erfolgreichsten DJs und Produzenten. Er ist in den 90ern vor allem bei fast jedem Hit irgendwo mit dabei gewesen. Und jetzt ist die große Reunion da. Die 90er sind wieder absolut up to date, Alex.
Ja, das ist auch gut so. Nein, das wird nicht langweilig. Nein, das ist auch gut so. Das zeigt ja wieder, bei so einer Reunion zeigt es ja, dass die Songs der 90er eine große Qualität hatten. Sonst würde das ja nicht so bei so vielen Menschen so gut ankommen. Und ich freue mich darüber natürlich.
Ja, das ist ja absolut Wahnsinn, was du da alles damals geleistet hast. Los ging's mit dem Boot. Mhm. Wenn du den Song heute hörst, wenn du ihn performst auf der Bühne, was hast du da für Gedanken?
Ja, erstmal bin ich dem Song zutiefst dankbar, denn ohne den Song würde es mich gar nicht geben. Der hat mich ja im Prinzip nach oben gespült, wortwörtlich. Und das zeigt auch, dass er also nach über 30 Jahren immer noch so beliebt ist, dass der eine große Qualität hat.
Ist es dann, was das Produzieren angeht, wenn man mit einem Klassikorchester zusammenarbeitet, nochmal eine andere Herausforderung, eine andere Challenge, wie wenn du am Knöpfchen drehen bist?
Also erstens mal so, man hat ja mit Menschen zu tun. Das finde ich schon mal unheimlich angenehm. Man hat mit sehr vielen Menschen zu tun. Zwar haben die natürlich einen Orchesterleiter und Dirigenten, mit dem man dann spricht, aber man hat mit Menschen zu tun, mit Tagesformen. Passen die zusammen? Können die zusammen richtig gut spielen? Wie klingt das? Also das sind Sachen, die man alles so lernen muss. Aber ich habe eben schon relativ früh in den 2000ern angefangen mit Paul Anka, mit Michael Bolton, mit diversen anderen Künstlern dann und Helene Fischer, das Weihnachtsalbum 2015. Habe ich schon mit relativ vielen Orchestern gearbeitet und habe da so eine Erfahrung gesammelt. Und deswegen war das für mich jetzt nicht so ganz weit weg, sondern ich habe mich eigentlich gleich wohlgefühlt und habe gemerkt, Orchestermusiker haben auch Bock auf die 90er und feiern gerne und haben auch eine Jugend hinter sich und haben das genauso mitgekriegt. Die freuen sich eher, das zu machen.
Es gibt ja diese Streichersachen auch, die man quasi digital oder einspielen kann, logischerweise. Aber natürlich, wenn es live passiert oder wenn es dann auch in so einer Konzerthalle passiert, wo das Ganze eingespielt wird, ist das doch mal eine andere Geschichte, ne?
Ja, das wirkt ja ganz anders. Also es hat ja einen ganz anderen Effekt, wenn da 30 Musiker auf der Bühne sind und zusammen spielen, als wenn man jetzt einen kalten Sinti aus dem Keyboard holt. Also das sind schon andere Effekte. Und wir sind ja auch eher so ein Show-Ensemble. Da passiert ja auch viel auf der Bühne. Wir sitzen ja nicht steif da rum, sondern da bewegen sich alle, wir tanzen, es kommen Solisten nach vorne, da ist eigentlich immer was los und das macht die Sache natürlich auch extrem spannend.
Am Beispiel von Rhythm is a Dancer von Snap, du hast den Song, hörst den Song, wir kennen ihn alle, wie er im Original klingt und dann ist die Entscheidung bei dir auf dem Schreibtisch, mit diesem Song möchte ich jetzt eine Klassikversion machen. Wie gehst du dann daran?
Also erstmal an erster Stelle ist es so, dass ich den Song nicht völlig ummodeln möchte, sondern ich gehe da eher so ran wie so ein Restaurator. Also ich höre mir die Sachen an, wo ich finde, die könnte man zeitgemäßer machen und dann überlege ich mir, wie kriege ich da noch eine größere Schönheit rein, indem ich da an bestimmten Stellen das Orchester aufblitzen lasse und das nicht überfrachte. Also ich würde das jetzt immer wirklich so mit Bedacht und mit ruhiger Hand mir so einen Song angucken und das ist mir bei Rhythm is a Dancer wirklich extrem gut gelungen. Also die Version, finde ich, ist mit einer der besten Rhythm is a Dancer Versionen, die es gibt.
Du hast gerade angesprochen, dass du mit Bedacht an dem Song Rhythm is a Dancer angegangen bist. Es gibt ja viele Kollegen derzeit, die natürlich auch mit 90er-Songs in den Charts sind. Viele Songs hören sich dann auch so ein bisschen an, als hätte man die durch den Mixer gejagt auf der anderen Seite. Ja. Ich glaube, das Entscheidende bei dir ist, dass du den Song stehen lässt.
Ja, genau. Also ich finde, die Schönheit eines Songs, da gibt es bestimmte Sachen, die sind einfach so gut, die kann man nicht ändern. Also man kann die Beat erneuern, man kann bestimmte Sachen herausarbeiten, aber ich finde so, der Grundcharakter eines Songs sollte schon erhalten bleiben.
Der einzige Nummer 1 Hit in Österreich und in Deutschland, das war Der schönste Arsch.
Ist das so? War das Boot nicht Nummer 1 in Österreich?
Mhm.
Okay, ja, ist doch wunderbar, sehr schön. Das ist auch eine tolle Nummer, wie man sieht, die auch immer wieder gecovert wird. Jetzt von Katja Krasiewicz, von Finch. Und so geht es immer fröhlich weiter. Also der Song hat natürlich auch eine gewisse Magie und ist ein, was vielen nicht aufgefallen ist, eigentlich ein sehr emanzipierter Song. Weil es hat 2007 eine Frau gesungen. Eine Frau hat über ein männliches Hinterteil gesungen. Und das war damals schon sehr emanzipiert. Das hatte auch nichts Sexistisches und heute auch noch nicht. Deswegen finde ich, ist das ein wahrer, emanzipierter Song.
Alex Christensen ist gerade mit dem Berliner Orchester auf großer Tour. So ein Orchester, Musiker, Techniker, da braucht man einige Nightliner, oder?
Ja, wir sind insgesamt mit Crew, sind wir so um die 50 Leute. Da muss man schon mit zwei Bussen fahren, sonst wird das zu eng.
Ja, jetzt zur Show selber. Das ist ja natürlich jetzt nicht das erste Mal, dass du auf Tour bist. Mhm. Du hast viele Fans und viele, die es werden wollen. Es ist ja auch visuell einiges geboten. Wie muss man sich das vorstellen? Ein DJ, der ist sonst in Anführungszeichen ganz alleine auf der Bühne mit seinem Turntable, mit seinem Plattenspieler, CD-Player, whatever. Und dann ist es ja in den letzten Jahren so gewesen, dass man dann viel visuell gemacht hat mit Pyro-Show, mit Feuer und LED und Gedöns. Mhm. Und jetzt hat sich der Alex gesagt, nee, ich bin nicht ganz verlassen, ich habe noch ein ganzes Orchester dabei.
Genau, ich habe ein ganzes Orchester dabei und natürlich haben wir auch einen Laser dabei und eine LED-Wand und all solche Geschichten. Aber ich interagiere eben auch mit dem Publikum. Ich erzähle Geschichten zu den Songs, ich singe mit. Es passieren so viele wunderbare Dinge auf der Bühne. Wir haben einzelne Musiker, die ich dazu zwinge, ein Solo zu spielen. Das ist auch sehr, sehr lustig. Und es ist eben so, dass wir sind zwar überall bestuhlt, aber die Stimmung und der Funke springt eigentlich so früh über, dass eben nach drei Songs stehen alle auf ihren Sitzen und freuen und feiern sich nochmal in die 90er rein und haben, glaube ich, wirklich so gute 2,5, 3 Stunden bestes Entertainment.
Hast du eigentlich, was das Technische angeht, bist du da genauso ein Finder und ein Sucher wie jemand, der jetzt Gitarre spielt, auf dem Flohmarkt geht und sich irgendwie Gitarren kauft? Hast du deinen Keller, ist der voller Technik, voller CD-Player, voller Plattenspieler?
Also sowohl als auch. Es ist natürlich so, dass ich mache das jetzt ja gefühlt schon 40 Jahre, dass man irgendwann eine Generation hinter sich hat, die einfach schneller und besser ist. Also meine Engineers, die jetzt mit mir arbeiten, sind natürlich viel mehr im Tagesgeschäft. Dafür kümmere ich mich um das Große und Ganze. Also es ist eben wie Pep Guardiola macht, schießt auch nicht mehr die Tore. Das mache ich eben auch nicht mehr, sondern ich bin eben der das Ganze zusammenhält, der die Show leitet und der eben versucht, diese Mischung aus klassischer Musik und moderner elektronischer Musik irgendwie zu finden, dass es harmonisch ist. Und da ist nicht immer nur Technik gefragt, sondern auch Feingefühl. Und das, glaube ich, habe ich ganz gut.
Ja, das glaube ich auch. Und es kommt letztendlich, glaube ich, auch auf dem Bauch an. Also nichts gegen die Kollegen, die vielleicht alle auch eine super Technik beherrschen, die 20 Songs innerhalb von gefühlt 3 Minuten zusammenmixen und alles super auf Takt und hin und her. Aber wir sind auch eine ganz andere Generation von DJs, muss man sagen. Ne?
Ja, sowohl als auch. Also ich finde diese 20 Songs in ein paar Minuten, das gab es ja damals auch. Da gab es so ein DMC, so ein Mixverein, der auch schon die Platten gemacht.
Mixverein, genau.
Alle 20 Sekunden kam da irgendwie ein Mix. Das ist sicherlich ein Teil der DJ-Kultur, aber es gibt eben auch Songs, die haben ein bisschen mehr Länge verdient. Und gerade wenn man das mit einem Orchester hat, will man in so einem Song ja baden. Und das ist für 20 Sekunden ist dann ein bisschen kurz.
Das ist aber gut, dass du das sagst, das Gleiche fürs Radio. Ich meine, die Songs heute, was Streaming angeht, Algorithmen angeht, die sind ja nicht länger als 2,20, 2,40. Klar gibt's wahrscheinlich auch Songs, da ist in 2 Minuten alles erzählt, aber eigentlich sind 3,5, 4 Minuten doch eigentlich das, was man anstreben sollte, oder?
Ja, also wir hatten natürlich in den 50er Jahren waren alle Rock'n'Roll-Singles eigentlich unter 2 Minuten. Elvis, Teddybär ist 1 Minute 40. Also das ist alles schon mal da gewesen und das wandelt sich auch. Und jetzt hat eben der Algorithmus bestimmt, dass wir unter 2 Minuten sind, aber das sagt natürlich eine Länge, sagt nichts über eine Qualität eines Songs aus, denn würde Mike Oldfield Tubular Bells mit 21 Minuten ja gar keine Chance haben oder Nothing Else Matters von Metallica, die 6 Minuten lang ist, das wäre dann auch kein guter Song. Also da muss man immer noch Gehör vor Algorithmus setzen und eben, wenn ein Song gut ist, ist er auch ein bisschen länger. Und ich habe auch, auf meinem ersten Album habe ich auch teilweise Songs, die 4,5 Minuten, 5 Minuten sind, weil ich glaube einfach, dass der Song das verdient.
Die Plattenküche heute mit Alex Christensen. Es sind nicht nur die 90er, es sind natürlich auch die 80er, wie eben gehört.
Beide Jahrzehnte haben natürlich eine Qualität und man darf auch nicht vergessen, was bei den 80ern ist das eben schwieriger, dass da welche nachwachsen, ne? weil die sind ja auch noch mal irgendwie 10 Jahre älter als im Vergleich zu den Eltern der 90er. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben wahnsinnig tolle Songs aus den 80ern, die ich habe auch versucht zu verarbeiten, indem ich denen eben ein neues Leben eingehaucht habe, dass ich die Songs mit anderen populären Künstlern an der 90er gesungen habe. Zum Beispiel Ronan Keating hat den Small Town Boy gesungen und ich finde, das hat eigentlich ganz gut gemacht. Also so kann man auch die Songs nochmal neu bearbeiten und denen ein neues Leben einhauchen.
Du kennst ja sehr viele Künstlerinnen und Künstler, Alex. Dein Handy, stehen da 5823 Nummern von Künstlern drin?
Ich muss mal eben gucken. Warte, ich sag dir das gleich, wie viele Nummern ich habe. Ne, das sind nicht so viele. Das sind 751. Ich finde, das ist doch noch übersichtlich. Mhm. Ne? Das geht doch noch.
Wenn du jetzt aber zu Helene Fischer auf die Show wolltest und du hättest keine Karte, mittlerweile kennt man dich natürlich, du könntest sie jetzt aber auch privat anrufen und sagen, Helene, nimm mich auf die Liste, ne? Das würde ja auch gehen.
Das könnte ich, würde ich aber nie machen, sondern ich würde ihren Manager anrufen, weil sie hat an dem Tag der Show sicherlich andere Sorgen und ich habe da, glaube ich, ein ganz gutes Gespür, wann man Menschen anruft und wann nicht. Also deswegen, ja, das könnte ich. Aber würde ich auch gar nicht nutzen. Manchmal ist es auch gut, finde ich, wenn man sich ein Ticket kauft und die Künstler so unterstützt. Genau. Und manchmal ist es ja eben auch so, wenn man so irgendwie Künstler XY geht und möchte da zwei Tickets, dann fühlt man sich auch immer so in so einer Bringschuld. Und ich bin eigentlich eher der Fan davon, ich zahle dann lieber und hab einen ruhigen Abend und bin dann genauso glücklich.
Gibt es ein Ritual, Alex, bevor ihr auf die Bühne geht?
Ja, unser Ritual ist eigentlich so, dass wir uns alle in den Arm nehmen und meine Lieblingssängerin Jazz hält dann immer so eine kleine Rede, so eine Motivationsrede. Und das hat sich so eingebürgert so über die Jahre und das macht sie auch immer ganz toll. Und da freuen wir uns auch alle drauf. Und dann sind wir auch wirklich alle angezündet und gehen auf die Bühne.
Kann man denn, wenn man jetzt so ein Orchester hat und es verhaut sich mal einer, kann man das besser auf der Bühne hinfummeln, als wenn man jetzt einen Übergang beim Auflegen mehr oder weniger verbockt?
Naja, es ist so, wenn du im Chor singst, ja, dann klingt ja der Chor irgendwie, hat so eine Masse. Und wenn der Einzelne ein bisschen schief singt, fällt das nicht so auf. Wenn natürlich permanent so ist, fällt das schon auf. Und mir fällt das natürlich auch auf. Und auch meinem Orchesterleiter fällt das natürlich auf, wenn einer sich mal verhaut. Aber das sind menschliche Dinge, da muss man einfach mit leben. Das passiert. Und Musik darf nicht perfekt sein, sondern die muss immer noch diesen menschlichen Aspekt sein. Und dazu gehört eben auch, dass mal Fehler passieren. Auch in der Intonation bei Sängern oder wenn ich mal singe, kann da auch mal ein falscher Ton sein. Und ich finde das eher menschlich als...
Bin ich absolut bei dir. Es gibt ja diese Überproduktion derzeit, was heißt derzeit, schon seit Jahren, wo auch horrende Gagen gezahlt werden für die Kollegen und Kolleginnen. Und dort weiß man zum Beispiel, dass er nicht aufgelegt wird live, weil man quasi ja die ganzen Effekte, weil das alles Ganze ja auf den Takt kommen muss und so weiter.
Also solange es den Leuten gefällt und die da Spaß dran haben, finde ich, ist das völlig legitim, weil da gibt es eben DJ, der hat eine Marke aufgebaut und diese Marke ist wichtig und wertvoll. Und wenn die Marke dann die Show abgespielt wird und er ist da, finde ich, ist das, und die Leute freuen sich darüber, ist das völlig ausreichend. Also ich würde, natürlich ist es so, wenn man schon lange DJ macht, da gehört so ein gewisses Handwerk dazu und das ist jetzt nicht mehr so wichtig und das sollte man einfach akzeptieren und nicht deswegen irgendwelche Leute blamen und sagen, hier, der kann ja nicht auflegen. So, ich finde, das ist unwichtig. Der hat eine Marke geschaffen, das ist eh viel schwerer als auflegen. Und dazu gehört einfach Respekt. Und ich sage, wenn es den Leuten gefällt, ist das in Ordnung.
Wenn die Technik aufgebaut ist, wenn dann die Tourproben zu Ende sind, bleibt dann auch in den Städten noch Zeit zum Sightseeing?
Ja, es kommt drauf an. Also ich versuche das schon, dass ich mal so eine Stunde in die Stadt gehe. Aber diesmal ist der Tourneeplan wirklich so eng gestrickt, dass wir jeden Tag woanders sind. Und da muss man einfach ehrlich sein. Das ist manchmal dann gar nicht möglich. Weil wir haben natürlich Proben. Es fängt relativ früh an. Dann habe ich Meet and Greet, dann gibt es meistens noch ein paar Interviews. Also es ist immer irgendwie was zu tun. Deswegen würde ich mal sagen, ist das eher illusorisch, dass ich mir die Stadt noch anschaue.
Gibt es im Hintergrund auch schon ein paar musikalische Geschichten, die wir vielleicht noch verraten dürfen von dir, was das Jahr geplant ist?
Also ich habe mir jetzt vorgenommen, auf meiner Tournee viele Songs zu spielen, die es einfach überhaupt nicht, die es nur live gibt. Also wir spielen zum Beispiel Because the Night oder More and More. Das sind zum Beispiel Songs, die wir nur live spielen. Die wird es nie auf CD geben und die werden wir auch nie veröffentlichen.
Okay.
Weil ich finde, dass der Zuhörer und der Fan, der in meine Shows kommt, Recht hat auf Exklusivität, dass da wirklich Songs laufen, die nur da laufen. Und das möchte ich eigentlich noch weiter ausbauen, dass man eben so einen Effekt hat, dass man weiß, hier wird aber was Einmaliges geboten.
Abschlussfrage, Alex. Gibt es bei dir auch mal einen Tag ohne Musik?
Ja, das sind die Tage, die ich auch sehr schätze. Also ich finde ja, Stille ist ein ganz, ganz hohes Gut. Und ich habe zum Beispiel bei mir im Haus hier, muss ich ja mal gucken, ich habe gar keine Stereoanlage, fällt mir gerade auf. Also hier kann ich eigentlich gar keine Musik hören. Ich habe so ein gammeliges Radio in der Ecke, aber das ist noch nicht mal digital. Deswegen schätze ich eben auch Ruhe sehr. Also dass einfach mal keine Musik läuft, weil das hat auch was Schönes. Da hört man eben mal die Vögel zwitschern und liest ein Buch und da entspanne ich dann auch.
Never Ending Story, letzte Song von dir, von euch, ja. Im Original natürlich von Limahl. Mhm. Alles Gute dir, mein Lieber, und bis bald. Hoffentlich dann auf irgendeinem Konzert, vielleicht Stuttgart.
Ich hoffe, Matze, und vielen Dank für deine tolle Plattenküche. Das hat mir Spaß gemacht.
Donau 3 FM, Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr.
Präsentiert von Tenshirt Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort. www.tenshirt.de